Deutschlandfunk, Europa heute.
Dazu begrüßt sie Ursula Welter. Herzlich willkommen. Wir berichten an diesem Donnerstag aus Albanien, ein Jahr nach dem schweren Erdbeben dort, und aus Großbritannien in Zeiten von Pandemie und Brexit-Verhandlungen. Zunächst aber reden wir über bewaffnete Drohnen. Gleich zwei Anlässe gibt es dafür. Gestern Abend scheiterte eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht. Jemenitische Staatsangehörige und Menschenrechtsorganisationen hatten gefordert, dass die Bundesregierung sich jeweils vergewissern müsse, dass der Einsatz bewaffneter Drohnen durch die USA über die Airbase in Ramstein, in Rheinland-Pfalz also, mit dem Völkerrecht in Einklang stehe. Und dass Berlin je nach Lage auf die Einhaltung des Völkerrechts hinwirken müsse. Die Kläger sagten, der Dialog mit den Vereinigten Staaten über den Drohneneinsatz sei unzulänglich. Das Gericht wies diese Klage jedoch gestern Abend als unbegründet zurück. Wenige Stunden zuvor hatte die Opposition im Deutschen Bundestag die Frage aufgeworfen, wie es um die Bewaffnung von Drohnen im Dienste der Bundeswehr stehe. Derzeit hat Deutschland Leasingverträge für Drohnen, die aber sind unbewaffnet. Auf die Frage der Opposition sagte Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin.
Wir wissen, dass das Verteidigungsministerium dazu eine ganz klare Position hat. Wir sind für die Bewaffnung von Drohnen, damit wir unsere Soldatinnen und Soldaten schützen können. Wir sind aufgefordert worden vom Verteidigungsausschuss als Verteidigungsministerium, die entsprechenden Verhandlungen so voranzutreiben, dass eine entsprechende 25-Millionen-Vorlage entscheidungsreif ist. Das haben wir als Verteidigungsministerium getan. Diese 25-Millionen-Vorlage ist zurzeit abgesteuert an das Finanzministerium. Sobald es von dort grünes Licht gibt, werden wir sie dem Bundestag zuleiten.
Die Verteidigungsministerin von der CDU wartet also auf grünes Licht des Finanzministers von der SPD. Der Koalitionspartner war bislang skeptisch. Vor dem Einsatz bewaffneter Drohnen durch die Bundeswehr hatte die SPD eine intensive, auch ethische Debatte gefordert. Diese Debatte hat stattgefunden und Beiträge dazu lieferte auch Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Expertin für Sicherheitspolitik und autonome Waffensysteme. Mit ihr habe ich vor der Sendung über die Lage in Europa gesprochen, denn ein deutsches Votum für den Einsatz von Kampfdrohnen betrifft auch Entwicklungen innerhalb der EU.
Deutschland liest zunächst mal 5 Heron TP und wird die wohl auch bewaffnen, ist aber gleichzeitig auch in 2 großen Rüstungsprojekten beteiligt, um selbst Drohnen zu entwickeln und die dann eben nicht mehr leasen zu müssen. Das eine ist die Euro-Drohne, auch genannt Euromail Airpass 2025. Da geht es auch um eine bewaffnete oder auch bewaffnungsfähige Drohne, gemeinsam mit Frankreich, Italien, Spanien und wohl auch Tschechien. Die soll, vor 2030 auf jeden Fall einsatzfähig sein, wird man sehen. Das zweite ist das Future Combat Air System, das FCAS, gemeinsam mit Frankreich und Spanien. Hier geht es um ein eigentlich bemanntes Kampfflugzeug der Zukunft in Verbindung mit ganz vielen weiteren Komponenten, also zum Beispiel IT-Lösungen, aber auch Drohnen. Und die werden dann wohl auch autonome Fähigkeiten haben. Da geht einiges in die Richtung automatisierter, autonomer Systeme.
Nun ist ja diese Debatte sehr vielschichtig. Welche Ebenen, welche Fragen sind aus Ihrer Sicht besonders relevant? Ganz gleich, ob sie nun zunächst einmal national, also aus deutscher Sicht, oder auch europäisch beantwortet werden.
Also wenn wir uns auf ferngesteuerte Drohnen fokussieren, dann sind zunächst mal auch Fragen des humanitären Völkerrechts relevant, insbesondere der Schutz von Zivilisten. Und da sind die USA sozusagen das abschreckende Beispiel für viele europäische Staaten, wofür man Drohnen nicht verwenden sollte, nämlich gezielte Tötungen außerhalb von bewaffneten Konflikten. Also hier gibt es ja auch gerade in Deutschland durchaus Konsens, dass das völkerrechtswidrig ist. Wenn die unbemannten Systeme zunehmend autonome Fähigkeiten haben, kommt auch noch die Frage der menschlichen Kontrolle hinzu. Also wer oder hat der Mensch noch ausreichend Kontrolle über die Tötungsentscheidung? Und das ist dann sowohl eine rechtliche als auch eine große ethische Frage.
Und da ist zum Beispiel in der deutschen Debatte, aber auch europäisch, immer wieder der Wunsch formuliert worden, dass nicht die Entscheidungsbereiche sozusagen entkoppelt werden, dass nicht aus der Ferne etwas entschieden wird, ganz weit weg vom Einsatzgebiet.
Genau. Wie gesagt, auch da wieder Unterscheidung zwischen ferngesteuerten autonomen Waffensystemen. Und bei den ferngesteuerten geht es eben auch dahin, dass man zum Beispiel in Deutschland sagt, Der Drohnenpilot muss auch im Einsatzland mitsitzen. Also die Bodenstation muss vor Ort sein, während in anderen Ländern die Bodenstation eben im entsendenden Land ist, zum Beispiel, also beispielsweise in den USA.
Ja, gibt es denn, Frau Dahlmann, so etwas auch auf europäischer Ebene? Also sind da alle europäischen Beteiligten auf dem gleichen Ausgangspunkt? Bei einer Tagung der französischen Luftwaffe in dieser Woche wurde nochmal klar, dass natürlich auch Frankreich die Kommandozentrale sozusagen in Lyon, aber den Einsatzort ganz woanders hat. Also diese Entkopplung, die gibt es ja nicht nur in den USA.
Genau, also da gibt es in Europa durchaus auch unterschiedliche Auffassungen und es gibt vor allem keine gemeinsame europäische Position zur Nutzung bewaffneter Drohnen. Es gibt einen Entwurf dazu, das Europäische Parlament drängt auch darauf, dass eine gemeinsame Position zustande kommt, aber die gibt es eben noch nicht.
Also noch keine europäische Abstimmung über Kriterien solcher Einsätze?
Genau.
Würden Sie sagen, das wäre ein sehr wichtiger, zentraler Punkt, dass auch die Europäer dorthin kommen?
Also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Rahmen für gemeinsame Einsätze. Natürlich, wenn es in gemeinsame Einsätze geht, gibt es auch gemeinsame Einsatzregeln, aber eben noch nichts spezifisch Abstrakteres für Drohnen. Und wir sehen durchaus sehr unterschiedliche Anwendungen von bewaffneten Drohnen, gerade was beispielsweise Frankreich angeht. Hier wäre sicherlich eine Verständigung hilfreich.
Könnte man also sagen, Frau Dahlmann, dass man sozusagen jetzt, was die technische Entwicklung betrifft, also die industriepolitische Zusammenarbeit recht weit ist, wenn auch der Zeithorizont, Sie haben es gesagt, noch relativ lang ist, dass aber auf den anderen Ebenen, den politischen, den ethischen, den völkerrechtlichen Ebenen, es noch der Abstimmung bedarf?
Ja, ich denke, bewaffnete Drohnen und andere Zukunftstechnologien werden hier eher unter dem industriepolitischen Aspekt und sozusagen den gemeinsamen Rüstungsfähigkeiten betrachtet und nicht so sehr unter der oder aus der regulatorischen Perspektive.
Es wurde in dieser Woche bei dem bereits angesprochenen Kolloquium der französischen Luftstreitkräfte auch klar, dass die Militärs schon sehr stark unterstreichen, wie wichtig ihnen der Einsatz von Drohnen ist. Also dass es schon eine wichtige Unterstützung sei.
Dem würde ich durchaus zustimmen. Also es gibt durchaus militärisch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von Drohnen, darum sind die ja so beliebt. Beispielsweise, wenn es um die Unterstützung von Bodentruppen geht, also mit so einer bewaffneten Drohne hat man eben gleichzeitig die Möglichkeit, die Situation gut zu überblicken und schnell auf die Situation zu reagieren. Das kann Soldaten schützen. Das funktioniert natürlich in manchen Szenarien besser als in anderen und es ist auch kein Allheilmittel. Es werden trotzdem noch Soldaten gefährdet sein und es werden natürlich auch immer Zivilisten gefährdet sein. Und das muss man beides, denke ich, im Blick behalten.
Sie haben die Resolution des Europaparlaments angesprochen. Es hat also sozusagen Vorlagen gegeben. Aber vieles von dem, was auch schon mal erörtert wurde, ist nicht bindend. Sehe ich das richtig?
Genau. Also es gibt Resolutionen des Europäischen Parlaments, einmal zu bewaffneten Drohnen und einmal zu autonomen Waffensystemen. Beide haben aber keine rechtliche Wirkung, sondern eher Symbolkraft.
Und gibt es auch Staaten Ihres Wissens nach, die sehr stark auf die Bremse treten bei diesem Thema innerhalb der Europäischen Union, die also sagen würden, gerade wenn es auch um die Entwicklung hin zu zunehmend autonomen Waffensystemen geht, dass sie nicht mitmachen würden? Denn wir reden ja sehr häufig über eine notwendige verstärkte europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Gibt es da Trennlinien, die sich durch Europa ziehen?
Aus meiner Sicht noch nicht allzu sehr, denn grundsätzlich haben autonome Funktionen ja auch militärische Vorteile und Staaten haben durchaus ein Interesse daran, das mitzuentwickeln. Wo aber, denke ich, die europäischen Staaten insgesamt eine rote Linie ziehen, ist bei kritischen Fähigkeiten, also der Zielauswahl und Bekämpfung. Wenn die komplett autonom ist, ohne menschliches Zutun und ohne menschliche Kontrolle, da ziehen eigentlich die europäischen Mitgliedstaaten alle die Linie und sagen, das wollen wir nicht. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, was genau das dann bedeutet, also was eigentlich menschliche Kontrolle ist und wie die ausgestaltet sein sollte. Als einziges europäisches Land hat Österreich sich ganz klar für ein rechtlich verbindliches internationales Verbot autonomer Waffensysteme positioniert. Deutschland geht ein bisschen in diese Richtung, ist da aber eher vorsichtiger und ob es wirklich ein internationales Verbot dann geben wird mit Unterstützung aller EU-Staaten, ist noch völlig unklar.
Und das müsste man dann nochmal klar sagen, also autonome Waffensysteme, das ist dann nochmal ein Schritt weiter als die sogenannte Kampfdrohne, die immerhin noch menschlich gelenkt wird.
Genau, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wir sehen im Moment ferngesteuerte Drohnen. Da sitzt jemand in der Bodenstation und kontrolliert alles, was diese Drohne tut, insbesondere die Zielauswahl und Bekämpfung. Bei autonomen Waffensystemen wird das eben anders sein. Und dazwischen gibt es relativ viele Graubereiche und Zwischenschritte. Das ist da, wo man auch jetzt schon genauer schauen muss, zum Beispiel beim Future Combat Air System. Aber es sind zwei verschiedene Themen und zwei verschiedene Problembereiche auch. Also bei den ferngesteuerten Drohnen diskutieren wir vor allem die Tendenz, sie für gezielte Tötungen zu verwenden oder für Grenzüberschreitungen in umstrittenen Gebieten. Bei autonomen Waffensystemen haben wir dann nochmal ganz neue Probleme.
Wenn es nun so ist, letzte Frage, Frau Dahlmann, dass sozusagen in Deutschland eine Entscheidung über den Einsatz von Kampfdrohnen bzw. die Möglichkeit der Bewaffnung zu erwarten ist, wird das auch die europäische Debatte aus Ihrer Sicht befördern? Denn hierzulande hat man ja dann auf vielen Ebenen auch beraten, erörtert und wird sozusagen mit dem Erfahrungsschatz, den man dann gewinnt, auch die europäische Debatte an Fahrt gewinnen müssen?
Ich denke, die deutsche Entscheidung für eine Bewaffnung von Drohnen wird, wenn sie denn kommt, großen Einfluss haben, denn damit macht Deutschland auch den Weg frei für die Eurodrohne. Denn wenn Deutschland jetzt schon sagt, wir wollen die geleasten Drohnen nicht bewaffnen, dann wird es schwierig mit der gemeinsamen Weiterentwicklung der Eurodrohne, die ja bewaffnet werden soll. Also in der Industriesicht hat es auf jeden Fall großen Einfluss und möglicherweise auch auf europäischer Ebene, falls Deutschland sich dann dort auch nochmal verstärkt vielleicht einsetzt für gemeinsame Regeln, eine gemeinsame Position. Das wäre eine Möglichkeit. Ob das kommt, kann ich leider nicht sagen.
Da stehen wir dann noch am Anfang der Debatte. Frau Dahlmann, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Anja Dahlmann ist Expertin für Sicherheitspolitik und autonome Waffensysteme in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Großbritannien ist schwer getroffen von der Corona-Pandemie. Gleichzeitig tickt die Uhr in Sachen Brexit. Derzeit wird verhandelt, wie es nach dem 31. Dezember weitergeht in den Beziehungen zur Europäischen Union. Gestern hat die ansonsten sehr diskrete britische Notenbankspitze gewarnt, eine Trennung ohne Deal mit der EU sei folgenschwer. Schon jetzt wird der Grad der Wirtschaftskrise durch die Pandemie in Jahrhunderten gemessen. Christine Heuer ist unsere Korrespondentin in London. Sie berichtet.
Bislang ging es um die Gesundheit, ab jetzt geht es auch ums Geld. Oder, wie Großbritanniens Finanzminister es ausdrückt, der Gesundheitsnotstand ist noch nicht vorbei und der wirtschaftliche Notfall hat gerade erst begonnen.
Health emergency is not yet over. And our economic emergency has only just begun.
Die Zahlen, die Rishi Sunak vorlegt, sind erschreckend. 2020 bricht die Wirtschaft um mehr als 11% ein. So schlimm hat es Großbritannien zuletzt im sogenannten Jahrtausendwinter 1708 getroffen. In einem halben Jahr wird mit 2,6 Millionen Arbeitslosen gerechnet, eine Quote von 7,5%. Das hat es im Vereinigten Königreich seit 10 Jahren nicht gegeben. Fast 400 Milliarden Pfund Schulden wird die Regierung insgesamt aufnehmen, um die Corona-Krise abzufedern, so viel wie noch nie in Friedenszeiten. Und vom Brexit, möglicherweise ohne Deal, ist da noch nicht einmal die Rede. Wie Downing Street der Lage wieder Herr werden will, ist völlig unklar. Alle erwarten höhere Steuern und tiefe Einschnitte bei den Ausgaben. Der Finanzminister hat das Gesamtpaket noch nicht geschnürt. Das Wenige, was er bereits beschlossen und verkündet hat, zeigt aber, wohin die Reise geht. Rishi Sunak friert die Gehälter öffentlich Bediensteter ein.
I cannot justify a significant across-the-board pay increase for all public sector workers.
Ich kann keine flächendeckenden Gehaltserhöhungen für alle im öffentlichen Dienst rechtfertigen. Stattdessen geben wir unsere Mittel gezielt für die aus, die sie am meisten brauchen.
Instead, we are targeting our resources at those who need it most.
Das sind alle öffentlichen Arbeitnehmer im Gesundheitswesen und die mit den niedrigsten Einkommen. Alle anderen bekommen nicht mehr Lohn als bisher. Annalise Dodds, Finanzschattenministerin in der Labour-Opposition, findet das nicht nur ungerecht, sondern auch schädlich.
Earlier this year, the Chancellor stood on his doorstep and clapped for key workers. Today, his government institutes a pay freeze for many of them. This takes a sledgehammer to consumer confidence.
Vor ein paar Monaten noch habe der Finanzminister den systemrelevanten Beschäftigten applaudiert. Ihre Gehälter jetzt einzufrieren sei, wie den Vorschlaghammer rauszuholen, auch für das Konsumklima. Die Feuerwehrgewerkschaft denkt nicht zuerst ans Geld ausgeben. Für sie ist Sunaks Beschluss einfach ein Schlag ins Gesicht. Ein womöglich noch größerer Aufreger: Die Regierung will auch bei der Entwicklungshilfe sparen. Statt 0,7% sollen nur noch 0,5% des Bruttoinlandsprodukts dafür ausgegeben werden. So entschieden nur wenige Tage, nachdem die gleiche Regierung gefeiert hat, dass sie ihre Militärausgaben drastisch erhöht. Das ruft nicht nur die Opposition, die Hilfsorganisationen und die Kirche auf die Barrikaden, sondern auch 5 frühere Premierminister. Einer von ihnen, der konservative David Cameron.
Well, I think it's a very sad moment.
Das ist ein sehr trauriger Moment. Es ist ja nicht nur so, dass wir ein Versprechen gegenüber den Ärmsten der Welt brechen, ein Versprechen, das wir nicht brechen müssten. Das 0,7%-Ziel hat auch etwas über Großbritannien ausgesagt.
It really said something about Britain.
Außenstaatssekretärin Liz Sark sieht es wohl ähnlich. Sie trat nach Sunaks Ankündigung aus Protest zurück. Und das ist nur der Anfang. Ab jetzt streiten die Briten nicht mehr nur über die richtige Krisenpolitik, sondern auch darüber, wie die klamme Staatskasse gefüllt wird und wofür sie angezapft werden darf.
Die Krise im langjährigen EU-Land Großbritannien. Christine Heuer berichtete aus London. NATO-Mitglied, Kandidat für einen EU-Beitritt, Vorsitz der OSZE, der Balkanstaat Albanien mischt 30 Jahre nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems auf den großen multilateralen Bühnen des Westens mit. Aber Albanien ist weit davon entfernt, ein stabiler Staat zu sein. Korruption und organisierte Kriminalität schwächen das politische System. Heute vor einem Jahr bebte nordwestlich der Hauptstadt Tirana die Erde. 51 Tote, mehrere tausend Verletzte, enorme Schäden. Clemens Fehrenkotte ist in die Region gereist und berichtet, wie sich die Lage entwickelt hat.
Shijak, eine 50.000 Einwohner große Stadt, auf dem halben Weg zwischen der Hauptstadt Tirana und der Hafenstadt Durres. Eine arme Gegend. Die Hälfte der Bevölkerung ist ausgewandert. Die meisten Einwohner leben hier entweder vom Gebrauchtwagenhandel oder von der Landwirtschaft. Direkt neben dem Grundstück von Cemili und Fatmir Vezi entsteht die neue Mittelschule. Vor ihnen, keine 20 Meter von der engen Behausung, in der das betagte Ehepaar jetzt lebt, steht schon der Rohbau ihrer neuen 4 Wände. Wir freuen uns, wenn wir sehen, wie es gebaut wird. Wir sind damit sehr zufrieden, denn wir sind nur zu zweit und wir bekommen eine Fläche von 75 Quadratmetern. Wir freuen uns, dass wir hier einziehen, denn hier in dem Laden, in dem wir wohnen, das ist für uns beide ein bisschen eng. Betagt wie das Ehepaar sei auch das alte Haus gewesen. Keine Eisenfurniere, einfach gemauert, was damals in den langen Jahrzehnten im Steinzeitkommunismus der Hodja-Ära mit wenigen Mitteln gebaut werden konnte. Wir hatten ein 2-stöckiges Haus und als die Erde bebte, sind wir rausgelaufen. Aber das war so ein Schrecken, unvorstellbar. Wir dachten, der Boden unter unseren Füßen verschwindet. Einige hundert Meter entfernt, auf einer kleinen Anhöhe, steht Miftah Lami in der späten, milden Novembersonne auf seinem Grundstück. Wir hatten geschlafen, ich weiß nicht, wie spät es war. Dann bebte es, wir sind raus. Und als es hell wurde, haben wir gesehen, dass die Wände auseinandergegangen waren. Das Haus brach zwar nicht zusammen, aber die Wände waren zerstört. Seitdem leben seine Frau, sein Sohn und er in einer behelfsmäßigen Wellachbehausung. Das Nachbarhaus, ein solider, 3-stöckiger Bau, blieb vom Erdbeben vollkommen verschont. Er blickt auf den Rohbau seines neuen Hauses auf dem Grundstück. Bis zum Neujahr soll es fertig werden, das sei ihm von der Stadt gesagt worden. Wie es dann weitergehen wird, wenn sie eingezogen sein werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es 75 bis 80 Quadratmeter sind. Ich kann nicht sagen, wie es weitergeht, wenn wir drin sind.
Clemens Fehrenkotte war das mit Eindrücken aus Albanien ein Jahr nach dem schweren Erdbeben. Und das war Europa heute, Ausgabe 26. November. Ich sage danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Ursula Welter.